Und das hat uns total geholfen, dass wir damit einfach aufgefallen sind und dass darüber auch die Neugierde irgendwie da war und dass sowas überhaupt möglich ist. Und so, und diese Geschichte letztlich hat uns halt echt und trägt uns immer noch, dass wir darauf irgendwie reiten und weiterkommen. Zurzeit wurden ja extrem wieder viele Einwegbecher ausgegeben, leider in den Cafés. Die haben sich also auch ein bisschen freiwillig dazu entschieden. Es ist mir auch irgendwie über die Zeit klar geworden, dass man lieber weniger Kaffee, aber dafür dann auch dem Kaffee dann auch mehr Aufmerksamkeit und irgendwie den auch ja, so stärker genießen sollte.
Hallo Kaffeesahne Leute, Long Time No Podcast. Das liegt daran, dass ich in den letzten Wochen meinen eigenen kleinen Kaffeesahne-Online-Shop aufgebaut habe. Da findet ihr eine kleine feine Auswahl an guten Kaffees von guten Röstereien und ein paar kleine Tipps und Tricks zur Zubereitung. Schaut doch mal vorbei, ich freue mich über jede kleine Bestellung, Gruß und natürlich darüber, wenn ihr es teilt. Den Shop inklusive Blog findet ihr unter kaffeesahne.shop. Und jetzt zu meinem Gast. Das ist Julian Lechner von Kaffeeform aus Berlin. Er ist sicher einer der Ersten, der vor etwas mehr als einem Jahr meine Visitenkarte bekommen hat. Wir hatten vorher noch nie länger gequatscht, weshalb ich auch ein bisschen nervös war. Stellt sich raus, super entspannter, kluger Typ mit einer sehr, sehr guten Idee. Wir sprechen über Material, Produktentwicklung, Gründung, Logistik, Berlin, Corona und Nachhaltigkeit. Ein wirklich sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Ja, aber ich habe es jetzt die letzten Monate ein paar Mal machen müssen und es war eigentlich sogar auch ganz schön.
Ja.
Ja, wir wollen noch einfach mal so reinplätschern und vielleicht willst du einmal kurz erklären, wer du bist und warum wir quatschen. So ganz kurz in zwei Sätzen.
Genau, ich bin Julian, ich bin von Kaffeeform und wir sprechen heute über Kaffee und unsere Sicht der Dinge auf Kaffee und was es da alles noch so Spannendes gibt, neben dem normalen Kaffeeverzehr. Und freue mich sehr, dass wir heute Zeit gefunden haben.
Cool, ja, ich freue mich auch. Also Kaffeeform, für die, die es nicht kennen, was macht ihr genau?
Wir recyceln Kaffeesatz. Im Prinzip der Kaffee, der nach dem Ausschank des Kaffees übrig geblieben ist. Und den sammeln wir und verwerten den, sehen den als neue Ressource, sprich, wir bekommen den von Cafés, in größeren Coworking-Büros und wir stellen dann daraus ein neues Material her, ein festes Material und aus diesem festen Material produzieren wir dann Kaffeetassen, Kaffeebecher für den langlebigen Gebrauch und kreieren sozusagen so einen neuen Wert für eigentlich sonst weggeschmissenes.
Ja, mega. Also ich finde, die Idee ist grandios. ja, also wie bist du da drauf gekommen? Also was hast du für einen Hintergrund?
Mein Hintergrund ist Produktdesign. Ich habe mich schon ganz lange für neue Materialien und auch so verrückte Anwendungen von Materialien interessiert und habe während des Studiums in Italien damals extrem viele Espressi getrunken und mich dann irgendwann gefragt, Moment, was passiert hier eigentlich mit dem ganzen Kaffee? Und damals und auch heute wird der größte Teil des Kaffees weggeschmissen. Und diese vielen Mengen haben mich damals inspiriert, weiter zu forschen und daraus dann noch im Studium die Materialentwicklung zu starten. Und die damals auch relativ schnell hat sich rauskristallisiert, also dass das erste Produkt eigentlich eine Kaffeetasse sein sollte, weil es so gut in diesen Kaffeekreislauf passt und einfach die Geschichte wirklich verständlich macht, die ja erstmal so ganz untypisch und auch ziemlich verrückt klingt.
Ja, total. Also quasi, dass das Produkt dahin kommt, wo es dann auch angefangen hat.
Genau, dass man das
für die meisten fängt es da an, sagen wir so.
Total. Also, weil es war gar nicht so, also mich hat mehr das Material von Anfang an gereizt und mit Kaffee zu experimentieren. Ich hatte gar nicht so einen tieferen Background im Kaffeebereich. Ich habe so relativ wenig, ehrlich gesagt, über Kaffee gewusst, aber gerne so Kaffee getrunken und habe dann im Prinzip mich mit verschiedenen anderen Materialien auseinandergesetzt, überlegt, wie man dieses poröse, stoffliche Gut, diesen Kaffeesatz, der auch so feucht ist, wie man eigentlich daraus ein neues Material und vor allem ein festes Material herstellen kann.
Ja, und wie hast du das gemacht? Also wie bist du da die ersten Schritte gegangen? Hast du erstmal nur am Schreibtisch ein bisschen getüftelt und überlegt und bis dann irgendwann, also wo hast du dir den Kaffeesatz hergeholt, besonders so am Anfang?
Am Anfang habe ich den direkt immer in der Kaffeebar abgeholt, wo ich auch ganz viel Kaffees getrunken habe. Die waren erstmal irritiert, Moment, was will der da eigentlich mit dem Kaffeesatz, den schmeißen wir doch sonst weg und sowas Verrücktes, jetzt kommt er und holt ihn bei uns ab. Und dann habe ich den mit in meine WG genommen, dort die anderen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen erschreckt, dass auf einmal hier 10 Kilo feuchter Kaffeesatz auf dem Küchentisch liegt.
Da musst du ja auch trocknen, ne? Das schimmelt ja super schnell.
Total, das war erstmal so das erste Learning. Wow, innerhalb von 2 Tagen muss das irgendwie getrocknet werden und möglichst schonend. Nur dann kann man wirklich damit anfangen zu arbeiten, zu experimentieren. Und das war auch auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade bei solchen Mengen. Und im Prinzip habe ich da wirklich am Anfang ganz viel, auch super viel schief gegangen in der Wohnung bei den ersten Experimenten. Es gab ja gar nicht so einen Fahrplan, wie man jetzt eigentlich weiter vorgeht. Und es war alles sehr viel Try and Error.
Viel Gematsche stelle ich mir irgendwie vor.
Total. Viel experimentieren, irgendwelche Experimente anrühren, die mit einem Zeitdatum irgendwo stehen lassen, auswerten, so sehr akribische Strichliste führen. Also das war
ist doch schon sehr wissenschaftlich.
Ja, das dann schon, weil man da ganz schnell sonst den Überblick verliert, wie man in den einzelnen, also wo man irgendwie ein Schrittchen vorankommt, wo man vielleicht sich was von nehmen kann und dann das mit dem anderen Experiment vereinen kann. Aber es war dann schon wissenschaftlich und ich brauchte noch irgendwann viel Platz. Ich hatte dann das Glück, dass ich an meiner Uni auch Atelierräume mit benutzen konnte und auch Zugriff zu Werkstätten hatte und habe mich dann auch ganz schnell mit vielen anderen Experten aus verschiedenen Fertigungsmethoden und Materialherstellungsprozessen verständigt. Und jeder hatte immer so einen kleinen Hinweis, so eine kleine Idee, wie es vielleicht weitergehen könnte.
Ja, ich glaube, das ist ganz cool, wenn du das in so einem Design-Uni-Umfeld irgendwie machen kannst, ne? Und das dann auch noch an der Uni machst. Es ist wahrscheinlich total cool, weil man da mit vielen ins Gespräch kommt, ne? Die vielleicht ganz andere Ideen haben, aber die dann vielleicht doch auch irgendwie mit dazu passen oder deren Fehler könnten bei dir funktionieren oder so. Also
absolut, weil man ja erstmal oder man denkt immer, alles läuft so reibungslos und man findet wahrscheinlich gleich noch irgendein YouTube-Tutorial, wie es geht oder wie ich das zu Hause machen kann und ein DIY-Video, aber das gab es zu der damaligen Zeit nicht, zumindest bei dem, zu dem Thema. Es war so 2009, wo ich damit angefangen habe und neben so Haushaltstipps gab es eigentlich kaum Anwendungen für den Kaffeesatz und ich habe dann mit extrem vielen wirklich Leuten aus anderen Bereichen gesprochen und die fanden es meistens interessant und hatten auch Bock, sich mit dem Thema zu beschäftigen und da so ihren Input zu geben, wie man mit irgendeinem Fehler oder mit irgendwas, was schiefgegangen ist, im Experiment umgehen kann.
Und wie lange hat das insgesamt so gedauert? Also du sagst 2009, ich glaube 2015 hast du gegründet, oder?
Ja, genau. Also da ist eine ganze Weile dazwischen vergangen, mehrere Jahre und ich habe relativ schnell in 3 Monaten einen Prototypen des Materials und auch der ersten Tasse gezeigt an der Uni, der die Idee auf jeden Fall wirklich verdeutlichen sollte und das größere Konzept dazu. Aber so richtig dann mit der mit dem Produkt und der seriellen Fertigung habe ich mich erst dann danach in den nächsten Jahren, also zwischen 2011, 2012 bis 2015 dann beschäftigt. Ich habe das Projekt etwas ruhen lassen, habe dann was anderes gemacht, auch angefangen zu arbeiten und habe mich dann innerhalb dieser Arbeitszeit dann nochmal davon gelöst und mir gedacht, boah, da ist noch so viel Potenzial und da muss ich nochmal dran ansetzen und das mich damit vielleicht auch irgendwann selbstständig machen. Und dann habe ich neben meinem anderen Job angefangen, diese Materialentwicklung und auch das erste Produkt, die Espresso-Tasse, weiterzutreiben.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch ein finanzielles Ding, ne? Also weil du fertigst ja ein Produkt, da kannst du ja nicht irgendwie von 0 auf 100 einfach starten. Das ist ja auch ein totales Risiko, oder?
Ja, es war ein totales Risiko, weil es war nie klar, auch damals nicht nach diesen ersten Prototypen da an der Uni, ob das wirklich seriell herstellbar ist, ob es hält, ob es es verspricht, auch was es sollte. Da waren so viele Unvorhersehbarkeiten drin und parallel hatte ich auch wirklich super wenig finanzielle Mittel, voranzubringen und auch letztlich dann das Risiko zu tragen, dass man auch irgendwie länger dann darauf warten muss, bis man davon das erste Produkt vielleicht mal verkauft.
Hast du denn dann deinen Prototyp die ganze Zeit genutzt und konntest dann wenigstens sagen, so, ja Leute, also hält auch.
Also der Prototyp ist auf jeden Fall immer enorm hilfreich, weil eine gute Idee, die man vielleicht selber total für die man brennt und an die man glaubt, ist nicht so oft in anderen Augen so gleichwertig und so überzeugend, wie man das selber sieht. Und da ist es so viel stärker, ein eigenes funktionierendes oder ein Ding vorzuzeigen, was man in die Hand nehmen kann, wo man wirklich jemanden zeigen kann, das will ich mal haben oder herstellen. Und deshalb war das total hilfreich, von Anfang an diese Muster zu haben, wo es mal hingehen soll. Obwohl die eigentlich nur für ein, zwei Kaffee gehalten haben.
Aha, ja, okay. Und wie kam es dann zu dem Produkt, das dann auch mehr als zwei Kaffee gehalten hat?
Das hat in der Tat eben so lange gedauert, weil da war so viel zu tun und zu probieren, wie die heiße Flüssigkeiten in Kombination mit dem Kaffee eben wirklich standhaft bleiben. Und da musste ich dann mit anderen Materialexperten extrem viele Tests machen und dann auch auf andere Maschinen und Möglichkeiten zugreifen, die man nicht zu Hause in der eigenen Küche hat. Und so kam das auch, dass es eben wirklich mit verschiedenen Tipps von außen dann und dann eben auch industriellen Tweaks and Twists, die man dann schon für andere Produktionsprozesse hatte, dass man da in Kombination mit dem Kaffee, dass ich dann eben diese feste Materialität entwickeln konnte und dann die Tasse wirklich die Kaffee halten konnte und dass man daraus mehrmals trinken konnte und das wirklich benutzbar war, ja.
Ja, und als du dann gesagt hast, ich mache das jetzt, ich probiere das jetzt mal aus, war das hauptsächlich, weil du dachtest, das ist eine geile Designidee oder das ist eine geile nachhaltige Idee oder ich habe halt Bock auf ein eigenes Business. Oder alle drei Sachen zusammen.
Ja, also der, ich fange mal an, am wenigsten war es der Business-Gedanke dahinter. Ich hatte nie einen Business-Plan oder mir ein größeres Konzept dazu gemacht, wie ich das wirklich wirtschaftlich mache oder ob es das jemals wird. Ich war von Anfang an immer sehr getrieben von der Idee, Kaffee als festes Material zu sehen, für was auch immer. Deshalb war es auch nie so sonderlich klar, dass es dann in den Bereich der Kaffeetassen geht. Das hat sich eher alles ziemlich natürlich entwickelt mit der Tasse, die eben so gut zu dem Gesamtkonzept passte, Kaffeesatz recyceln und es damit verständlich machen und dann hatte ich die ersten Espresso-Tassen, die ich auf einem Coffee-Festival in Amsterdam damals gezeigt habe. Und da kamen dann eben total viele Gastronomen und Leute vorbei, die mehr in diesem Material und auch in der Kombination mit Tassen gesehen haben, die dann sofort gemeint haben, boah, wenn du jetzt noch 2, 3 Größen dazu entwickelst, dann nehme ich die für meinen Laden oder dann kann ich die gut verkaufen. Und so hat sich das dann erst so im Gespräch und so im Austausch entwickelt. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, echt auch so mit das Wichtigste, ne? Dass man mit Leuten irgendwie darüber spricht. Viele, also andere sehen halt dann vielleicht noch mal mehr drin oder bestätigen vielleicht, dass es eher total nur so deine fixe Idee ist.
Total. Und das macht eben so den riesigen Unterschied zu einer Unternehmung, die du vielleicht nur aus finanziellen Gründen dir so zusammenreimst und dann auch noch irgendwie viel Geld dir leist oder da Risikokapital aufnimmst und dann kommst du mit so einer aufgeblähten Idee um die Ecke, hast sau viel produziert, am Ende will es dann keiner. Ja, es war eher so von Anfang an andersrum. Ich hatte extrem wenig Ressourcen, hatte so ein paar erste Muster, ein Produkt, das habe ich auf einer Messe gezeigt und habe dann immer im Austausch dann weitergearbeitet und dann da auch irgendwie erstmal mitbekommen, wo es funktioniert, wo möchte man es benutzen, findet es die Leute überhaupt gut, trinkt man überhaupt daraus gerne einen Kaffee. Das hat sich dann echt so erst im Austausch entwickelt und hat bisher auch total viel irgendwie Sinn gemacht und hat es dann auch deshalb auch in der Fertigung und in den Verkäufen dann auch angekurbelt, weil es ja noch eine sehr überschaubare Anzahl an Produkten ist, aber die, gerade die, weil die eben wirklich gewollt waren, wie auch die Mehrwegbecher, die dann rauskamen, etwas später als die Tassen, die dann so richtig abgegangen sind und die das dann auch angekurbelt haben.
Ich hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass die Mehrwegbecher quasi so der Prototyp gewesen wären. So dem man das so ernst zu nehmen irgendwie versuchen wollen würde, weil so eine Espresso-Tasse ja dann doch eher erstmal so ein bisschen so witzig. Also weil man da ja eigentlich eher so was Robustes, Schweres sich vorstellt. Und dann ist das ja wie so eine, ich finde die Tassen im ersten Moment immer wie so ein, so eine Spielzeugassoziation hat man einfach so ein bisschen, weil das ja plastikmäßig ist von der, vom Gefühl her.
Genau, es ist auf jeden Fall ungewohnt. Es ist viel, viel leichter, wiegt ja nur die Hälfte wie klassisches Porzellan. Und es gibt so ein paar Dinge, wie eben auch Geschirr, wo man mit aufgewachsen ist und wo man von Anfang an so eine klassische Assoziation zu hat, wie sie sich anfühlen müssen und tun. Und auf einmal hat man was ganz Leichtes in der Hand und dann ist das, irritiert es sehr. Und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Also das ist, man kann sich da sehr gut dran gewöhnen und auch viele Leute mögen das dann auch. Genauso verstehe ich aber auch viele Leute, die sagen, oh, ich mag lieber mein klassisches, schweres Porzellan, trinke daraus meinen Kaffee. Und die meisten bestätigen dann, dass sie sich bei einem Coffee-to-go-Becher, der ja nun mal leicht und stabil sein soll, sich genau so eine Materialität vorstellen, wie es jetzt ist, dass es da halt perfekt passt und dass da eben für sie noch besser funktioniert.
Ja, so hätte ich mir das jetzt auch gedacht. Also, weil für die To-Go-Lösung ist es ja echt einfach, sagen wir mal, fast perfekt. Weil klar ist das der sperrige Becher, aber trotzdem fällt er halt nicht ins Gewicht, wenn du den in der Tasche hast. Und ich glaube, das ist echt für viele so ein Faktor. Also, weil es gibt ja super viele so Porzellanbecher zu mitnehmen und weiß ich nicht. Und jeder hat davon irgendwie 3 Stück im Schrank stehen. Nimmt die aber nie mit, weil die sind schwer. Ja. Und das ist so, also euer Becher ist da ja schon dann einfach so eine leichte Lösung. Und dann warst du da in Amsterdam auf dem Festival und ich habe auch Gastronomen gefragt, ob die das nicht auch als Geschirr im Café nutzen können. Ich frage mich ja immer, wie viel Spülmaschine halten die denn wirklich aus? Und vor allem, so eine Gastspülmaschine ist ja auch nochmal eine andere als zu Hause.
Ja, das stimmt. Das macht in der Tat viel aus, dass natürlich in der Gastronomie da gerne mal 10 Spülgänge am Tag durchgehen und dass die Waschzusätze deutlich aggressiver sind, weil die in kürzerer Zeit ja auch stärker säubern müssen. Die Temperaturen sind sehr hoch. Das ist wirklich eine hohe Beanspruchung für das Material. Aber die Tassen halten dem Stand sicherlich nicht so lange wie klassisches Porzellan. Das heißt, die längsten Tassen sind bisher 3,5, fast 4 Jahre zurzeit in der Gastro im Einsatz und die werden immer noch benutzt. Aber du siehst, es wird etwas rauer und hat so ja, gewisse Gebrauchsspuren. Aber die halten dem auf jeden Fall für diesen Zeitraum stand.
Ja, und wenn sie runterfallen, gehen sie nicht kaputt, ne?
Genau, das war relativ schnell, es war gar nicht so kalkuliert, aber das war so von vielen Gastronomen dann ein Pro-Beispiel dafür, dass es sich darüber dann auch wieder lohnt, weil sie hätten auch entsprechend viel Bruch in den Zeitraum von 4 Jahren, den sie jetzt nicht haben. Und es lässt sich auch noch viel schneller und leichter tragen. Und es hat auch gewisse Vorteile dann für die Gastronutzung oder im Außenbereich. Und von daher kann man das auch in Kauf nehmen, dass es dann vielleicht nicht ewig hält, aber man darüber auch eben seinen Kunden auch ein anderes Erlebnis oder ein Abgrenzungsmerkmal bietet und viele Gastronomen verkaufen dann einfach auch viel von diesem Produkt, weil die Kunden damit direkt in Berührung kommen, neben dem Kaffee, den sie vor Ort genießen können.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das als Gastronom so hat, dass man da auch schnell mit den Leuten ins Gespräch darüber kommt. Also klar, du hast so deine Stammgäste und so, die kennen das dann, aber jeder, der neu reinkommt, also wie viele Cafés sind das, die eure Becher haben?
Das sind, also so in Europa sind das circa 40 Cafés.
Oh, wow. Mhm.
Und dann natürlich nochmal viele kleinere Einzelhändler, Museumsshops, die dann neben anderen ausgewählten Dingen eben auch die Produkte mitverkaufen. Genau.
Aber 40, also 40 Gastronomien, die auch für ihren Gastrobetrieb nutzen.
Ja.
Weil es gibt ja darüber hinaus noch super viele, die quasi die To-Go-Becher im Regal stehen haben. So als ihre Lösung, oder?
Genau, also wir arbeiten so mit ungefähr 500 Händlern zusammen in Europa und 40 von denen haben auch eine eigene Gastronomie und benutzen die Tassen.
Boah, nicht schlecht. Also ist ja vor allem, also nach 5 Jahren, damit kann man dann schon mal angeben, das läuft.
Also wirklich auch in erster Linie eben, weil der To-Go-Becher zu einem super Zeitpunkt von uns eben rauskam und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeiden im Alltag so populär wurde, dass es eben total perfekt da reinkam und viele auch nach einer Alternative zu den Bambusbechern geguckt haben und dann haben wir da echt, waren wir da einfach mal zur richtigen Zeit, so am richtigen Ort.
Timing sozusagen. Und wie stelle ich mir eure Infrastruktur so vor? Also ihr habt dann wahrscheinlich Partner-Cafés, bei denen ihr regelmäßig den Kaffeesatz abholt.
Genau, wir haben Cafés, wo wir regelmäßig den Kaffeesatz abholen und wir sind in letzter Zeit stärker auch dazu übergegangen, mehr von großen Coworking-Büros den Kaffee abzuholen, weil ja zum Teil, wenn da 500 Leute unter einem Dach arbeiten, dann steht dann ja auch wahnsinnig viel Kaffee, den man dann an einem Ort gut abholen kann, was die Logistik zum Teil vereinfacht. Und dann haben wir hier in Berlin, in Kreuzberg, mit einer Behindertenwerkstatt haben wir eine Sammlung und Trocknungsstation aufgebaut, wo wir dann den Kaffee erstmal annehmen, sieben, durchschauen und dann wird er dort noch am gleichen Tag getrocknet und eingelagert. Also es muss sehr schnell passieren und weil erst dann ist der Kaffee wirklich wieder lagerfähig und dann sieht er auch und fühlt sich genauso an wie im Prinzip wie frischer getrockneter Kaffee.
Wie so aber frisch zum Aufbrühen.
Ja, genau. Wirklich fast ja, verwechselnd ähnlich. Und der Kaffee wird wiederum von einem Fahrradkurierkollektiv abgeholt. Die sind mit ihren Lastenrädern unterwegs. Die sind dann mit den Abholstellen in Kontakt und fahren dann ihre Tour, holen das ab, bringen das nach Kreuzberg, nach in Berlin. Es wird dort erstmal zwischengelagert und dann produzieren wir so in 3-4 größeren Intervallen pro Jahr dann die Produkte. Erstmal wird das Material hergestellt. Das passiert in Baden-Württemberg. Da ist so unser Partner, mit dem wir wie so kleine, sehen auch fast aus wie kleine Kaffeebohnen, also so kleine Kügelchen herstellen aus dem Kaffeesatz. Mhm. In diesen Kügelchen ist Zellulose drin, da ist auch recyceltes Holz mit drin, da ist ein pflanzliches Polymer, das ist so eine Art Feststoff, der letztlich alle Komponenten ummantelt und zusammenhält, damit es so stabil bleibt und sich die Tassen nicht gleich wieder auflösen. Und dann, wenn man diese kleinen Kügelchen hergestellt hat, dann kann man die wiederum in großen Metallformen wieder einschmelzen und jede x-beliebige Form daraus herstellen. Und wir haben momentan diese drei Größen an Kaffeetassen und die Mehrwegbecher, die dann produziert werden. Und dann muss das alles wieder, dann muss das alles wieder zurück in das Lager, auch da, wo der Kaffeesatz gesammelt wird, hier in Berlin. Und da braucht es irgendwie immer so je nach Jahreszeit eine gute Kalkulation, ob man mehr Becher oder mehr Tassen herstellt im Vorhinein, die dann wieder verschickt werden. Und es erfordert eine ganze Menge auch Logistik und Fingerspitzengefühl, die Händler rechtzeitig zu beliefern, das ganze Branding umzusetzen. Wir machen ganz viele bedruckte Serien auf den Bechern, die viele Firmen für ihre Mitarbeiter kaufen oder für Unis oder
oder Cafés machen sowas ja auch, ne? So als Merch oder
total,
so.
Total für Cafés. Und das ist total cool, das so individuell umzusetzen. Muss aber auch immer gut geplant sein, dass dann wieder die Werkstatt, mit der wir arbeiten, das ist auch eine Behindertenwerkstatt, die dann den Druck wieder umsetzt. Und dass es mit denen alles getimt ist, dass dann da genug Ware ist, die dann wieder bedruckt wird, die dann rechtzeitig verschickt wird. Also es ist dann immer, wie es in der Logistik so ist, dann viel just in time und irgendwie auch hoffen, dass irgendwie alle Partner da gut mit an einer Leine ziehen.
Ja, aber ihr versucht schon, das so regional wie möglich da auch zu halten. Ne? Also ich meine, klar, Baden-Württemberg ist dann jetzt, da werdet ihr wahrscheinlich einfach niemand anders gefunden haben, der das so zuverlässig für euch macht. Und das ist ja immer noch Deutschland, also
total.
Ja, das halt also, so.
Also das unterscheidet uns extrem in der Produktion der Becher und auch der Tassen, dass eben gerade Mehrwegbecher werden meistens in Asien produziert und dann nach Europa importiert und dann von da verteilt. Und wir versuchen, den gesamten Produktionsprozess hier innerhalb Deutschlands abzudecken mit den nach Möglichkeit eben auch sozialen Partnern, die hier die einzelnen Schritte durchführen, dass wir auch in unserer Energiebilanz gucken, dass Ökostrom verwendet wird, dass wir den Fußabdruck der Produktion immer so gering wie möglich halten und dass man auch schnell auf Retouren und Sonderwünsche und alles eingehen kann und jetzt wie auch in Corona-Zeiten nicht gleich abgeschnitten ist von seiner ganzen Fertigung und Logistik.
Ja, super gute Überleitung. Hey, sag mal, wie ist denn das jetzt gerade so? Habt ihr das für euch, also für euer Unternehmen stark gemerkt, weil ihr seid ja jetzt eigentlich, also ihr seid von den Gastronomen abhängig und von Coworking Spaces, die euch den Kaffee liefern. Da wird ja gerade viel reingekommen sein.
Nee, auf der Materialseite war schon ein enormer Einbruch, was die Abholung betrifft. Die meisten Coworking-Büros haben alle eigentlich geschlossen, weil dort ja die Leute gar nicht mehr arbeiten wollten und durften. Und auch in Cafés ist der Betrieb so krass runtergefahren, dass auch da immer weniger Kaffeesatz angefallen ist, wo natürlich, also jetzt nur rein auf der Materialseite, deutlich weniger abzuholen war. Und das konnten wir noch ausgleichen, weil wir ziemlich viel im Vorjahr gesammelt hatten, recht viel Material auch im Voraus produziert haben, aber natürlich auch ganz viele Verkäufe einfach ausgeblieben sind, die normalerweise immer recht regelmäßig liefen, weil halt die Läden zumachen mussten, die Gastronomen ja auch. Büros haben ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit gesetzt. Da war auf einmal ruckzuck ja so unser Geschäft eigentlich eingefroren.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Also und ihr seid dann da aber schon auch relativ gut persönlich vernetzt in der Berliner Kaffeeszene, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Also so, dass ihr da auch ein nahes, realistisches Bild davon bekommen habt, wie es da gerade so allen geht.
Total. Also das, der Austausch ist immer total wichtig und der war auch auch sehr gut, dass man sich intern abspricht, was habt ihr gehört oder wie sieht es ungefähr für euch aus, wann macht ihr wieder auf. Viele Cafés haben ja auch noch ihr To-Go-Geschäft betrieben, aber eben auch trotzdem weniger und haben ihren Merchandise dann zum Teil stärker auch promotet. Wir haben gedacht, dass mehr Händler und auch Cafés versuchen, einen Online-Shop, also ihr E-Commerce auch aufzubauen, das nicht so viel, also viel, viel weniger gelaufen, als wir es gedacht hätten und auch hat viel länger gedauert, was da mehr passiert. Das war wirklich alles noch sehr so stationär und viele hatten auch gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten, das so schnell umzustellen. Und letztlich haben uns dann einfach auch viele Privateinkäufe getragen, also dass sich viele Kunden für zu Hause was bestellt haben. Wir haben angefangen, handgeschriebene Karten beizulegen, dass man Geburtstagsgrüße nach woanders hinschicken konnte, mit den Tassen oder mit den Bechern. Und dann wurde es ja auch immer populärer, sich so alleine oder mit seinem Partner, Wohnungspartner, Partnerin irgendwie im Park zu setzen. Und da gingen dann auch wieder mehr Becher in den Verkauf. Aber es war trotzdem nicht vergleichbar wie mit dem, was die ganzen Händler eigentlich machen.
Ja, hast du denn, also wie war das, ihr habt einen Online-Shop, ne? Also da kann man auch ganz normal die Tassen und Becher und so bestellen. Habt ihr denn da gemerkt, dass es ein bisschen mehr geworden ist? Und habt ihr das dann selbst auch so ein bisschen gepusht, dass das anzieht?
Wir haben, genau, also es hat, es lief, also das ist gar nicht von Anfang an abgesackt oder ist relativ gleich geblieben und wir haben das dann eher noch gepusht. Also wir haben dann mehr Gewinnspiele oder Specials gemacht, Discounts verschickt, haben einfach stärker die Community kontaktiert und bespielt, haben uns Aktionen ausgedacht und es wurde auch sehr gut angenommen. Also man hat gemerkt, dass einfach mehr Laptop-Zeit, mehr Handy-Zeit vorhanden war und viele sich dafür auch interessiert haben, was machen die kleinen Produktproduzenten. Das hat uns letztlich jetzt auch in den letzten Wochen einfach total viel geholfen, weiterhin so einen Teil eben der Fixkosten und des finanziellen Bedarfs eben reinzuspielen.
Also ihr habt schon gemerkt, dass es sehr runtergegangen ist, aber so im Großen und Ganzen seid ihr ganz gut durchgekommen oder ist es also echt noch ein bisschen holprig?
Also es ist schon holprig, weil wir so wirklich viel mehr an große Büros und an große größere Unternehmen und dann auch die vielen Cafés und Händler normalerweise verkauft haben. Da war es eigentlich im Vergleich der Privatkundenbereich viel, viel kleiner, aber trotzdem hat der uns schon einen Teil reingefahren, also dass wir nicht ganz die Verkäufe sind jetzt nicht komplett zusammengebrochen, aber es war viel weniger. Und wir sind jetzt auch darauf angewiesen, dass eben mehr im Handel wieder gekauft wird.
Ja, bleibt halt jetzt mal so ein bisschen abzuwarten, ne, was die nächsten Wochen so bringen. Also gefühlt ist es ja irgendwie so von außen betrachtet wieder alles okay.
Ja.
Ja, aber also finde ich ja jetzt nicht so. Also ihr seid zum Beispiel auch alle im Homeoffice, oder?
Genau, wir waren bis heute alle im Homeoffice und haben uns jetzt wieder getraut, zusammenzuarbeiten oder sind jetzt zusammengekommen. Wir haben eigentlich die Homeoffice-Zeit ziemlich gut gemeistert. Es ging ja für alle total schnell, jetzt nach Hause zu ziehen. Wir haben die Computer alle nach Hause gebracht und wir hatten so das Glück, dass wir schon ziemlich viel Software benutzt haben, die auf irgendwelchen Cloud-Diensten lag, wo wir schnell miteinander sprechen konnten, wo wir so den täglichen Arbeitsrhythmus gut beibehalten konnten. Und die irgendwie auch das Umgewöhnen für Videokonferenzen und. Das hat auch ziemlich gut geklappt. Am Anfang mussten wir noch ziemlich viel eingreifen bei den Produzenten oder die mit uns die Sachen ja verschicken und so die Logistik aufrechterhalten, weil auch da natürlich die Schichten ganz anders gelegt wurden. Zum Teil war dann auch keiner mehr da mit den sozialen Werkstätten, denen wir arbeiten. Das sind natürlich auch alles Risikogruppen, die dann auch zu Hause geblieben sind. Auf einmal waren dann nur noch 2 Personen da statt 30. Also da mussten wir...
Ja, abgefahren, ja.
Da mussten wir auf einmal uns auch selbst abwechseln und dann halt auch wieder zurück zum Pakete packen und gucken, dass so das, was wir versprechen, eben noch eingehalten werden kann.
Ach, ihr habt dann echt tatsächlich deswegen nochmal andere Sachen wieder selbst gemacht, die ihr vorher quasi ausgelagert hattet?
Ja, absolut. Also wir waren dann auch wieder mit zum Teil im Verpackraum und haben dann ganz viel wieder mit dort vorbereitet, haben Druck gemacht, dass die Lieferdienste oder die Sachen abholen, dass die Sachen zur Druckerei kommen, da wieder rausgehen. Also wir waren dann auch stärker wieder in anderen Teilen wieder involviert, was auch gut ist.
Ja, und hat euch das als Team irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt, obwohl ihr ja quasi räumlich getrennt wart?
Ja, also wir haben, das ist eine gute Frage, also wir haben, fand ich, also neue Räume gehabt, neue Räume, jeder war zu Hause, aber auch neue Denkräume, dass man die Möglichkeit hatte, anders über Themen nachzudenken, zu reflektieren, die so im Büroalltag nicht möglich sind, weil immer so viel los ist und es lauter ist. Da hatten wir ziemlich gute Video-Meetings, wo wir dann Sachen anders aufschreiben konnten und uns auch anders darauf vorbereitet haben. Und als Team ist man auf jeden Fall, also mir wurde stark bewusst, wo so unsere einzelnen Stärken sind und wie die auch im Alltag, wo die eigentlich so sitzen, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, jetzt, wo wir wieder zusammenarbeiten, ist es auch wie so ein Neustart, den man jetzt mitnimmt, wo man manche Sachen vielleicht jetzt anders angeht oder einen neuen Blick drauf hat, weil man wirklich da jetzt zwangsweise länger rausgekommen ist.
Ja, wie groß ist denn euer Team?
Wir arbeiten zu 5.
Okay, also und ihr habt auch genug Platz, um Abstand zu halten, ne?
Genau, wir haben genug Platz, um Abstand zu halten. Wir teilen uns zwar das Büro noch mit 3 anderen. Also wir sind zu 8 auf der Fläche, aber wir haben relativ viel Platz und wir haben auch noch eine andere, kleinere Fläche, in die wir auch noch ausweichen können. Also eigentlich haben wir es ganz gut getroffen, was so den Platz angeht.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Aber wenn du sagst, ihr hattet auch so ein bisschen Raum, um halt mal ein bisschen zu reflektieren und so, ist da auch für euch als Unternehmen oder für dich auch was draus entstanden? Also hast du noch mal ein bisschen weiter gedacht oder?
Auf jeden Fall, also in ganz vielen Bereichen. Es ist natürlich, auf der einen Seite ist es so, hat einen dieser ganze Corona, auch so ein bisschen diese Corona Angst am Anfang auch so ein bisschen abgebremst und so ein bisschen gelähmt, wo man war jetzt eigentlich gar nicht so in der Aufbruchsstimmung, muss man sagen. Man war ja so,
eher so ein bisschen, so im Gegenteil.
Ja, eher so total abgedämpft und es war super viel negative Stimmung in den Medien und auch um einen rum und eigentlich nicht die richtige Zeit, um große Ideen und Visionen zu bauen, aber dennoch war mir irgendwie, oder wurde mir immer klarer, dass wir unser Produktportfolio auf jeden Fall erweitern sollten, dass wir da nochmal auch noch ganz andere Bereiche anstoßen sollten, neben dem klassischen eben so Kaffeegeschirr und den Bechern, dass wir da in den nächsten Jahren mit ganz abgefahrenen neuen Produkten uns anders positionieren und einfach auch so die Risikoverteilung nochmal ein bisschen anders aufbauen, dass es nicht so spitz nur auf Tassen und Becher immer hinausläuft, weil das Material halt noch so viel hergibt. Und dann auch, dass halt auch Geografie, also wie wo man präsent ist, wo man handelt, dass es auch total wichtig ist, dass wir uns da erweitern, dass wir einfach ja, weiter rauskommen, noch in andere Länder, in andere Regionen, dass man dann auch in solchen Krisenzeiten vielleicht die Möglichkeit hat, woanders weiter zu handeln, wo möglicherweise ja, wieder die Geschäfte aufhaben oder die Cafés und noch wo man sich noch weiter verteilt. Also diese Risikoverteilung, die wurde mir schon extrem bewusst, dass die sehr wichtig ist für uns.
Also dass es halt wichtig ist, dass ihr nicht nur diese eine sehr spezielle Zielgruppe quasi habt, ne?
Ja, genau.
Aber ihr seid ja schon hauptsächlich, also ich würde sagen, ihr seid so ein richtig typisches Berliner Startup und auch sehr so in der Berliner Szene eher unterwegs. Und in allen anderen deutschen Städten, so wie ich das wahrnehme, taucht ihr so ab und zu mal auf. Ist das
genau.
So oder ist es schon, hat es schon eine andere Größenordnung?
Nee, das hast du schon ganz richtig so erwähnt. Also das ist in der Tat hier Berlin hat, wo es auch angefangen hat oder jetzt mit der Fertigung und mit dem Verkauf, ist da am schnellsten so mit uns mitgewachsen. Es hat einfach auch viel mit direkten Kontakten, mit vielen Bloggern, Journalisten zu tun, die wir hier kennen und die, von denen es sich weitergetragen hat. Deshalb ist es hier am weitesten organisch mitgewachsen. Es ist ja nie wirklich Geld in die Vermarktung dieser Idee oder dieser Produkte geflossen. Also es gibt kein Marketing. Und so dieses auch so Mund zu Mund trägt sich jetzt immer weiter raus. Aber es ist sehr ja, fast wie so eine Überraschung, wo es dann wieder als nächstes aufploppt, ob es in welcher deutschen Stadt oder vielleicht auch europäischen Stadt. Es verteilt sich auf jeden Fall und jetzt auch immer mehr, aber nicht so geordnet, dass wir unser Sales-Team jetzt für 3 Monate nach München oder nach Köln oder Hamburg schicken. Wir sind halt auch so klein, dass wir zurzeit gar nicht die Möglichkeiten haben, so viele Leute loszuschicken, die das so verteilen, aber es wächst ehrlich gesagt auch viel mit den, ja, mit wie sich so Social Media verteilt, wo, welche Zeitung, ausländische Zeitung darüber schreibt und dann müssen wir immer ganz schnell reagieren und das macht uns auch vieles schwierig, weil sich dann Sachen so verteilen, dann schreibt wieder ein anderer Journalist darüber und dann wollten wir gerade einen Fokus vielleicht auf Island legen, aber dann melden sich ganz viele Zeitungen aus Dubai oder so.
Also ja, ich verstehe. Also, dass ihr das gar nicht so richtig manchmal steuern könnt. Das ist ja doch, wie soll ich sagen, das ist ja nicht polarisierend jetzt nicht, aber es ist halt sehr innovativ schon. Und ploppt halt manchmal auf, obwohl ihr es gar nicht erwartet oder obwohl ihr es gar nicht irgendwie drauf angelegt habt, was ja mega geil ist, aber ja. Kann ich mir vorstellen, dass es dann sehr schwierig ist, sich da irgendwie auch festzulegen in eine Richtung oder so.
Ja, also es ist total schwierig, das dann so zu erfüllen oder da auch stärker an einer Stelle zu sein. Und alleine, wenn wir jetzt, wie du ja schon gesagt hast, auf Deutschland gucken, dann ist es auch dort noch eine absolute Nische. Also so im Vergleich wissen es halt wahnsinnig wenig Leute und am meisten ist es vielleicht in Berlin sichtbar, aber da wäre noch so viel möglich in vielen Orten und Ecken des Landes. So, also sind wir auch mal sehr hin und her gerissen, wo legen wir jetzt den Schwerpunkt drauf und was machen wir jetzt? Und bisher ist eben viel so mit der natürlichen Nachfrage gegangen, aber wir kommen immer mehr dahin, dass sich das ja auch stärker fokussiert und auch, dass es da auch eine Strategie zu gibt.
Ach so, also du würdest schon sagen, dass es am Anfang erstmal so Produkte auf dem Markt und mal gucken, was passiert. Und ja. So langsam entwickelt sich quasi aus euch heraus und aus dem, wie es läuft, so eine Strategie.
Ja, genau. Ganz genau.
Ah, voll aufregend. kommst du aus Berlin?
Ja, ich bin in Berlin geboren und hier aufgewachsen.
Okay. Also weil Berlin ist ja einfach auch gar nicht vergleichbar mit irgendwie, ja, mit allen anderen Städten in Deutschland. Meinst du, dass es in einer anderen Stadt nicht so einen Anklang gefunden hätte oder schwerer gewesen wäre?
Also ich glaube, dass das Interesse dafür ist überall gegeben. Dadurch, dass Kaffee und irgendwie auch Kaffeesatz, es gehört ja letztlich zusammen und es ist so populär, Kaffee zu trinken und von auch durch alle Altersschichten hinweg gibt es ja für Kaffee Interesse. Deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall auch von der Grundidee total gut in anderen Ecken Deutschlands angekommen wäre. Die Unternehmensgründung und so vielleicht auch so diesen Bekanntheitsprozess hat Berlin auf jeden Fall beflügelt, weil hier halt ja in den letzten Jahren ist Berlin so viel internationaler geworden und viele Leute besuchen Berlin im Urlaub oder steht halt so im Fokus und das hat uns schon sehr geholfen, dass sich das Konzept schneller verteilt hat. Weil es halt wirklich von vielen beobachtet wird und dann übernehmen das auch gerne, wird es dann gerne für andere Städte übernommen und auch die ganze Vernetztheit so an Journalisten und Cafés und anderen Startups, die ist schon ziemlich hoch und da kann man halt super helfen und verständigen und findet da schnell Anklang, kann Sachen ausprobieren. Also von daher hat es uns so unternehmerisch auf jeden Fall viel geholfen, aber so das Grundkonzept hätte auf jeden Fall überall sonst auch funktioniert und glaube ich, wäre auch angenommen worden.
Mhm. Ja, in Berlin ist halt die Startup-Szene, das ist ja einfach, also ist ja total abgefahren und irgendwie fühlt es sich ja manchmal so an, als würden sich alle so ihre Sachen hin und her schieben, also das eine Startup zum anderen und es kommt da gar nicht so raus, aber es ist ja, also hat ja eigentlich eher so einen ganz anderen Effekt, was ja auch einfach super viel an Social Media und sowas liegt, ne? Also das ist das hier super easy aus eurer Stadt und eurer Blase irgendwie rauskommen könnt, ohne wirklich rauszukommen.
Ja, absolut. Also dass man hier eigentlich sein kann, aber man hat Anschluss an ganz viele andere internationale Leute und Firmen, die hier Zwischenstopp machen. Das hilft ungemein. Es ist natürlich schon so, dass auch in manchen so Produktsparten auch sich auch mittlerweile echt viele Firmen tummeln, die sich dann auch Konkurrenz machen, was sicher auch gut ist, weil das auch die Qualität erhöht und so den Anspruch spannender macht. So der Wettbewerb ist immer gut, aber man muss da halt auch echt auffallen und auch immer mehr reingeben, dass es in anderen Produktsparten ohne irgendwie viel Risikokapital echt schwer ist, Sachen bekannt zu bekommen, also bekannt zu machen, um überhaupt auch aufzufallen in einer Stadt, wo schon ganz schön viel los ist.
Also da musst du auch ganz schön viele direkte Gespräche führen, zu ganz vielen Veranstaltungen gehen, viele Hände schütteln und einfach irgendwie auch präsent sein, persönlich, oder?
Ja, auf jeden Fall, gerade wenn man, wenn man was vorhat, was es irgendwie schon mehrmals sonst gibt, wo man echt viel Überzeugungsarbeit direkt leisten muss und dann auch die richtigen Kontakte dafür finden möchte.
Aber du hast ja was, also ihr macht ja was, was es nicht gibt.
Total. Ja. Deshalb war das auch das große Glück, dass es das so noch nicht gab und dass es auch wirklich ziemlich skurril und irgendwie andersartig war und immer noch ist. Und das hat uns total geholfen, dass wir damit einfach aufgefallen sind und dass da darüber auch die Neugierde irgendwie da war und dass sowas überhaupt möglich ist. Und diese Geschichte letztlich hat uns halt echt und trägt uns immer noch, dass wir darauf irgendwie reiten und weiterkommen.
Voll schön. Sag mal, Julian, wenn du Kaffee trinken gehst, wonach wählst du einen Kaffee aus? Also woran machst du fest, ob ein Kaffee gut ist?
So für mich persönlich ist auf jeden Fall so eine unterschwellige, so eine Grundstimmung. Ich finde, das merkt man ganz schnell, ob so die Vibes, wie die stimmen, ob man sich da willkommen fühlt oder nicht, wie man begrüßt wird. Das finde ich total wichtig, dass man sich da einfach gerne aufhält, dass man auch das Gefühl hat, man hat da Zeit, man verbringt da gerne, man genießt da seinen Kaffee, man wird nicht gleich wieder rausgedrängt oder so. Ist ja schon auch in Berlin manchmal nicht so einfach, weil viele Cafés auch ganz schön gestürmt werden und voll sind. Ich brauche gar nicht so viel drumherum, also ich muss da gar nicht viel essen oder finden. Es ist eher so, dass es so ein positiver Ort ist, wo ich gerne, wenn es geht, auch ein bisschen vielleicht draußen ein bisschen Sonne mitkriege und dann da meinen Kaffee genießen kann.
Und also so Kaffeemenschen wie ich, also so Gastronomen, also ich gehe ja rein und gucke so hinter die Theke und auch so auf so Service, also wie der Service irgendwie so stattfindet. Ob der irgendwie bewusst, also ob das bewusster Service ist oder ob das halt einfach irgendwie so, ja, ich bin schon nett zu den Leuten ist. Aber du kommst ja aus der Design-Ecke, guckst du auch manchmal ein bisschen, wie die Cafés gestaltet sind, also auch so richtig bewusst mit so einem Design-Auge?
Ja, das ist eine gute Frage. Also so, auf jeden Fall gehört das unterschwellig auf jeden Fall dazu. Es ist nicht Hauptkriterium, aber es macht schon viel aus, finde ich, wie so die Gestaltung des Innenraums gemacht wurde, was man sich überlegt hat, ob es ein bisschen anders ist. Das ist schon sehr wichtig. Natürlich ist der Kaffee steht im Vordergrund, aber so die
klar.
Aber die Atmosphäre macht das schon nochmal besonderer. Wenn man merkt, dass da wirklich, dass man sich damit tiefer beschäftigt hat und dass da auch ein Anspruch für Gestaltung mit einbezogen wurde.
Also dass so ein schöner Ort ist auch, ne?
Ja, absolut.
Ja. Hast du denn so ein super Favorite Café, wo du viel Kaffee außer Haus trinkst, oder bist du schon eher im Büro oder zu Hause Trinker?
Also wir trinken schon wirklich viel in unserem Büro, wahnsinnig viel Kaffee. Ich konnte es auch nicht lassen und habe uns für auch die Linea Mini von Amazon auch zugelegt. Das heißt, wir haben ja auch gute Kontakte zu guten Röstern und wir haben eigentlich immer schon ein gutes Grundset an Kaffee da, was sicherlich viel hilft, wobei ich auch nach wie vor total gerne Filterkaffee trinke, den ich gerne zu Hause zubereite, wo auch dann, wo die Zeit da ist, wo man irgendwie auch ja so dem Zubereitungsprozess mehr zugucken kann, wo man irgendwie danach auch ruhiger den Kaffee genießt. Es ist mir auch irgendwie über die Zeit klar geworden, dass man lieber weniger Kaffee, aber dafür dann auch dem Kaffee dann auch mehr Aufmerksamkeit und irgendwie den auch ja, so stärker genießen sollte. Mhm. Dazu verfällt man einfach zu oft so im Arbeitsalltag, boah, dass man, gerade wenn man dann auch noch Zugriff hat auf eine gute Maschine und gute Bohnen, dann schwuppdiwupp, trinkt man wieder.
Ja, ja.
Was aus der Maschine, also da muss man sich schon ein bisschen zurückhalten und dann macht es auch total Spaß und dann freut man sich auch auf jeden Kaffee, wenn man es ein bisschen reduziert. Sonst in Berlin, die Kaffeevielfalt ist ja immens und ich bin da auch nicht immer nur in irgendwie einem Coffeeshop, sondern auch eher so, weil wir auch einfach mit vielen Gastronomen zu tun haben, oft dann hier und da und so auch wegen den Produkten und so. Also da ist natürlich auch Berlin einfach auch eine tolle Stadt mit viel Vielfalt, wo auch nach wie vor ja auch immer wieder wirklich auch wieder neue Läden aufmachen und auch einfach auch viel passiert. Ne?
Ja, total. Also da hast du echt so die Auswahl. Also auch die Auswahl an vielleicht überbewerteten und zu großen und auch schlechten Cafés, aber halt genauso auch die Riesenauswahl an, oh mein Gott, was für ein Kinderladen. Aber so wie ich das raushöre, guckst du auch schon, dass du guten Kaffee einkaufst. Also es ist nicht so, dass du, also oh, der Kaffee ist leer, ich gehe in den Supermarkt und kaufe da. Also hätte ich jetzt eh nicht gedacht, aber du probierst auch ein bisschen aus, oder?
Ach so, aber mit
Kaffee
mit,
zubereiten.
Genau, also ich probiere auf jeden Fall viel, also ich experimentiere zurzeit wieder mit der Aeropress viel zu Hause. Jetzt auch so einfach auch so zu Corona-Zeiten war ich jetzt ja auch da viel zu Hause getrennt von unserer Maschine und habe da einfach was man eben zu Hause für Möglichkeiten habe, da viel probiert, dann auch viele unterschiedliche Röstungen und Bohnen mir gekauft, auch um Röster und Cafés zu unterstützen natürlich. Auch um wieder die Unterschiede rauszuschmecken. Also das macht mir auch echt viel Spaß, das so zu Hause zu machen.
Mhm. Ja, ich habe deine Home-Story gesehen. Das fand ich übrigens sehr schön, dass ihr das, das gemacht habt, dass ihr so einen kleinen
Einblick
in die Home-Story. Ja, voll gut.
Ja, das war auch echt cool, dass alle auch oft Lust drauf hatten. Ne?
So. Ja, das ist das Wichtigste, wenn es gut werden soll.
So die privaten Räume zu zeigen. Und genau, und das, aber so richtig, vielleicht um auf Kaffee zu kommen und auch so die Qualität von Kaffee, dadurch, dass ich eigentlich nicht aus der Gastro-Röster-Szene so zum Kaffee gekommen bin, sondern wirklich mehr so aus der, ich habe ja in Italien studiert, habe so diesen dunklen Espresso, diesen italienischen wahnsinnig viel getrunken und habe dann erst, als ich wieder zurück war in Berlin, dann hier und dann auch auf den Coffee-Festivals dann eher so den Anschluss in die ganze Welt des Spezialitäten-Kaffees dann so bekommen und hatte auf einmal diese ganzen Termine mit Cafés hier und war dann, ja, auf einmal habe ich so eine ganz andere Dimension von Kaffee und Geschmack von anderen Röstungen dann bekommen. Ja, das hat sich erst entwickelt.
Ja, also wenn man halt nicht in dieser Szene unterwegs ist, kriegt man das auch gar nicht mit. Also so ein normaler Kaffeetrinker, egal ob im Büro oder zu Hause oder auch außer Haus, kriegt das nicht mit, was Kaffee eigentlich bedeutet, was dahinter steckt und wo der so herkommt auch zum Beispiel.
Absolut. Ja.
Ganz witzig, ne? Wie man das dann aber merkt, dass man da reinkommt und dann, huch, ging das ganz schnell. So kann das schmecken.
Ja, total. Und dann ist man irgendwie auch so ein bisschen in dieser Bubble so mit drin. Und dann denkt man, ja, so denken ja alle. Und ist jetzt voll populär und so. Aber das ist dann echt nur ein kleiner Schlag Personen, die sich dann wirklich damit beschäftigen oder die das so wissen, so, dass da so eine Geschmacksvielfalt vorhanden ist und dass es auch gut und wichtig ist, dafür auch mehr Geld auszugeben für die Herkunft der Bohnen. Mhm. Und ich kriege das nach wie vor mit, dadurch, dass wir ja stark mit dieser Geschichte auffallen und mit dieser neuen Idee. Da haben wir halt auch echt mit vielen Leuten zu tun, die eigentlich die Idee irgendwie super finden, aber sich dann doch nicht so viel mit qualitativem Kaffee auseinandersetzen.
Aber das ist ja für euch eigentlich erstmal nicht wichtig. Oder wählt ihr auch danach die Cafés aus denen ihr das einfällt?
Nee, es hat sich so irgendwie ergeben, aber es ist nicht so, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium wäre und auch wir haben auch nicht so stark angefangen bisher unsere Kunden zu missionieren, dass man auch nur den einen wahren Kaffee aus den Tassen trinken und genießen darf.
Ja, also das kannst du nicht da draußen trinken.
So ist es noch nicht und wir haben auch bisher auch keinen Kaffee mit im Sortiment oder man kann keinen Kaffee bei uns kaufen. Weil wir uns dann extrem auch auf eine Seite positionieren würden oder dass wir wollen ja so gerne diesen allgemeinen Status und auch so ein bisschen zwischen allen irgendwie so sein können. Das ist ja das Schöne, das ist mal für alle ist irgendwie, packen viel rein in den Kaffee und es geht um den Geschmack, aber am Ende bleibt Kaffeesatz übrig und dann ist es irgendwie schön, dass jemand sich noch darum kümmert und was es damit vorhat und das spielen wir halt aus und benutzen das auch so und es kommt auch irgendwie gut an und wir kommen damit auch eigentlich niemanden so richtig in die Quere, weil es einfach dafür auch so viel Kaffee gibt. Wer weiß, vielleicht featuren wir aber auch irgendwie demnächst auch mal spezielle Röstungen oder bieten mal Sets an oder probieren mal, ob sowas auch gewollt wird, weil einfach auch super viele Leute sich unsere Tassen als Geschenk kaufen und ich glaube, die suchen dann schon gerne noch nach irgendwas, was dazu gut passt oder
Und also ich meine, eure Zielgruppe oder eure Kunden sind ja schon Leute, die sich schon mal kurz mit Nachhaltigkeit befasst haben.
Ja.
Und ja, dass da jetzt Kaffee nicht ganz oben steht, ist irgendwie, wenn man sich die Gesellschaft so anguckt, ist das ja total klar. Also und man kann ja auch nicht mit allem gleichzeitig anfangen. Und da irgendwie dann das Thema Kaffee in die Nachhaltigkeitsblase irgendwie reinzuwerfen, ist doch auch schon mal wenigstens ein Schritt.
So, also. Absolut. Also ich glaube, es regt und inspiriert auf jeden Fall das an, dass man sich an sich so mit dem, was man täglich verwendet und was man dann vielleicht entsorgt, dass man sich damit nochmal neu beschäftigt und auch irgendwie einen Wert erkennt in dem Kaffee, den ich normalerweise weggeschmissen hätte. Boah, jetzt machen die daraus etwas Neues. Dieses so inspiriert, das ist total schön und auch total wichtig. Irgendwie, das ist auch so echt so mit der Mehrwert, den wir auch so mitgeben können, also so ein bisschen dieses Emotionale. Und dass man darüber aber dann auch auf Kaffee und die Herkunft und den Anbau angestoßen wird, das ist das Schöne, was so mitgeht und was dann halt auch im Einklang mit den Gastronomen gut geht, die dann vielleicht vor Ort in ihrem Café darüber berichten. Und auch viele, viele, viele Journalisten, die darüber schreiben, irgendwie wird es dann doch auch im Zusammenhang mit den wichtigen auch Veränderungen im Kaffeeanbau und von der globalen Erwärmung und vielleicht auch von der Verfügbarkeit überhaupt von Kaffee dann auch in Einklang gebracht, dass man das ein bisschen ganzheitlicher sieht.
Ja, total cool. Also es ist auf jeden Fall ein Gesprächsöffner. Finde ich sehr gut. Ich würde sagen, wir sind bei unserer Stunde, die wir quatschen wollen. Ja, ich fand das ein richtig schönes, auch inspirierendes Gespräch. Also
ja,
und
cool.
Freue mich, dass wir das endlich geschafft haben. Hast du irgendwas, was du an die Kaffeesahne-Community loswerden möchtest?
Also ich bin ja gespannt, ob die Kaffeesahne-Community schon was mit ihrem Kaffeesatz anstellt, ob die da schon ob sie das schon recyceln oder nicht.
Feelings.
Ja, voll. Da ist ja, da gibt es ja schon echt immer mehr so Ideen mit Peeling oder zum Färben oder auch
Seife ist auch geruchsneutralisierend.
Ja, genau. Oder ein bisschen was auf der Untertasse im Kühlschrank bindet auch alle möglichen Gerüche. Also da ist ja echt viel, viel möglich und ich glaube, da wird auch noch mehr passieren, dass auch so leichtere, also einfachere Ideen für den Hausgebrauch auch kommen, dass man da auch selber seinen Kaffeesatz irgendwie nochmal anders verwerten kann, weil viele haben halt einfach da, schmeißen den weg oder wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Also die hoffentlich, mein Appell hier auch an die Kaffeesahne-Community, da mal reinzugucken, was es da schon für Ideen oder für anregende Sachen gibt, was man mit Kaffee machen kann. Zurzeit wurden ja extrem wieder viele Einwegbecher ausgegeben, leider in den Cafés. Die haben sich also auch ein bisschen freiwillig dazu entschieden.
Ja, witzig zu beobachten, oder?
Ja, ich habe das so schon mit gemischten Gefühlen, eher mit negativen Gefühlen so beobachtet. Ja. Und habe auch, weil halt auch nicht alle Cafés das gemacht haben, aber so einige tonangebende größere Cafés haben das dann irgendwie gestartet und dann haben immer mehr das gemacht. Und es war ja auch sicherlich wichtig, dass man da auch hygienisch drauf achtet, dass da nicht zu viel Fremdes mit ins Café kommt. Aber jetzt, wo auch die Fallzahlen so sehr stagnieren und weniger geworden sind, glaube ich, sollten wir darauf achten, dass wir das, was wir uns eigentlich gerade alles aufgebaut haben, nämlich, dass man weniger Einwegmüll produziert, dass man da ganz schnell wieder hinkommt, dass man da wieder seinen eigenen Cup mitbringt oder dann auch wieder die Zeit findet, im Café zu trinken.
Danke dafür. ja, und danke dir für deine Zeit.
Ja, voll gerne.
Ja, sehr schön. Ich mache jetzt einfach die Aufzeichnung Ende. Und
hey.
Okay, tschüss. <tschö. lacht>